Die Essstörung ist ja eine der schwersten psychischen Erkrankungen.
Ich würde sagen, 90% der Frauen, mit denen ich in Kontakt bin, hatten eine Essstörung in dem Alter.
Es war eher so, dass ich in so einem Rausch war, weil je dünner ich geworden bin, desto mehr Aufmerksamkeit habe ich halt im Internet von fremden Menschen bekommen.
Gerade das ist so wichtig, den ersten Schritt zu tun und zu sagen, hey, ich mache mir Sorgen, wir wollen Hilfe für dich organisieren.
NDR 2 Spezial mit Johanna Hohnsberg.
Essstörungen. Was tun, wenn mein Kind nicht mehr isst?
Mal ehrlich, ständig sind wir von Schönheitsidealen umgeben, gerade ja jetzt im Sommer. Also erst gestern bin ich wieder an der Werbung vom Fitnessstudio vorbeigefahren. Da werben sie ja immer so für die perfekte Strandfigur. Oder wenn ich an der Supermarktkasse stehe, da sehen wir die ganzen Zeitschriften mit Abnehmtipps. Und auf Instagram und TikTok, also im Internet, ist Dünnsein plötzlich auch wieder richtig im Trend. Besonders unter dem Begriff Skinny Talk. Und genau das kann richtig problematisch werden. Immer mehr Kinder und Jugendliche entwickeln eine Essstörung, wie zum Beispiel Magersucht oder Bulimie. Aber ab wann wird denn das Essverhalten ungesund? Und wie können wir als Freunde und Familie da vielleicht auch am besten unterstützen? Darüber sprechen wir heute im NDR 2 Spezial. Und deswegen kommt hier direkt zum Start ein wichtiger Hinweis. Wenn ihr selbst betroffen seid oder wenn ihr euch das Thema belastet, dann hört diese Sendung vielleicht lieber gemeinsam mit jemandem und passt auf euch auf. Wir sprechen am Ende auch darüber, wo es Hilfe gibt. So, damit sage ich trotzdem Hallo an alle, die mit dabei sind. Ich bin Johanna, schön, dass ihr zuhört. Eigentlich sollte Essen ja Spaß machen. Wir kochen zusammen mit der Familie, gönnen uns jetzt im Sommer ja gerade ein Eis und wir wollen ja auch unserem Körper damit was Gutes tun. Und für viele ist Essen auch genau das.
Essen ist super, ich könnte immer essen und ich verbinde auch mit Essen immer was sehr Schönes.
Essen ist ja irgendwo so eine Balance im Leben und für mich gehört Essen und Lifestyle so zusammen.
Essen heißt auch genießen.
Dann gibt's aber ja auch noch die andere Seite, nämlich wenn Essen zur Qual wird. Bei mir war das zum Beispiel so, ich hatte als Jugendliche eine Essstörung. Also ich habe Kalorien gezählt, ich habe immer mehr abgenommen und hatte irgendwann auch richtig Angst, überhaupt was zu essen. Ähnlich ging es auch Luisa Dellert. Luisa, kannst du mal erzählen, wie sich die Essstörung bei dir entwickelt hat?
Also bei mir hat das natürlich schon angefangen in der Zeit, wo ich die Bravo-Zeitschriften hatte oder mit meinen Freundinnen im Schwimmbad war in meiner Jugendzeit, wo dann die ersten Jungs kommentiert haben, dass ich doch die Mayo von meinen Pommes weglassen soll, weil ich immer die war, die so einen kleinen Bauch hatte. Aber richtig schlimm wurde es eigentlich, als ich angefangen habe, Social Media zu nutzen. Also als Instagram noch neu war und ich angefangen habe, mich da mit den Fitnessmodels zu vergleichen. Da hat das dann angefangen, dass ich so ziemlich jede Diät ausprobiert habe, mir irgendwelche Pillen aus dem Internet bestellt habe, wirklich wenig gegessen habe und ja, alles danach abgesucht habe, wie ich noch dünner werden kann.
Ich finde das voll krass, weil man bei dir ja auch so merkt, dass das so einen langen Vorlauf auch hatte. Also die ganze Jugendzeit war das dann vielleicht auch immer ein bisschen Thema und dann irgendwann ist es ja quasi ausgebrochen und wurde dann wirklich zum Problem, dass sich so das Essverhalten so verändert hat.
Ja, total. Also am Anfang war das natürlich in der Jugend so, dass man sich beeinflussen lassen hat. Aber ja, so richtig schlimm wurde es dann eigentlich, als ich so täglich durch das Handy damit in Berührung gekommen bin, was Dünnsein eigentlich auslöst und wie viel Aufmerksamkeit man bekommt, wenn man eine Lücke zwischen den Beinen hat oder einen flachen Bauch bekommt.
Ja, das sind so Schönheitsideale, die ich auch total verinnerlicht habe. Hatte, so diese sogenannte Thigh Gap, die ja so das absolute Ziel war, dass man eben diese Lücke zwischen den Beinen hat, die hat mich auch total beschäftigt. Also daran habe ich immer auch ein bisschen gemessen, ist das jetzt gut genug, wie ich bin? Ne? Wenn du sagst 2021, hast du da alleine gelebt oder hattest du Eltern, die da irgendwie auch ein Auge drauf hatten?
Nee, ich habe alleine gelebt und meine Freundinnen haben auch mitbekommen, dass ich exzessiv Sport gemacht habe. Also ich habe ganz wenig gegessen und bin, wenn ich mich mit meinen Mädels im Schwimmbad getroffen habe, dahin gejoggt, weil ich dachte, ich muss noch eine Runde mehr laufen, um noch mehr Kalorien zu verbrennen. Das war eine Zeit, die haben die anderen mitbekommen, aber ich habe das immer runtergespielt und habe gesagt, ja, ich esse schon genug und ihr braucht euch keine Gedanken machen. Und es war eher so, dass ich in so einem Rausch war, weil je dünner ich geworden bin, desto mehr Aufmerksamkeit habe ich halt im Internet von fremden Menschen bekommen. Und das war halt für mich ein großartiges Gefühl, weil ich das Gefühl hatte, ich gehöre jetzt dazu und bin auf der Seite der Schönen.
Und wie lange hat das dann bei dir angedauert? Also wie lang war so der Zeitraum, in dem das wirklich so dieses Rauschgefühl war?
Also dieses exzessive hat so 2 Jahre stattgefunden und ich würde behaupten, es hätte auch noch länger stattgefunden. Aber irgendwann kam der Zeitpunkt, wo mein Körper gesagt hat, ich kann nicht mehr. Und ich bin in dem Zeitraum beim Sport immer umgekippt und mehrmals auch bewusstlos geworden. Und das war so auch der Zeitpunkt, wo meine Eltern und meine Freunde dann gesagt haben, okay, Luise, das geht nicht mehr, du musst zum Arzt. Und der hat dann herausgefunden, dass ich ein Loch in der Herzklappe habe. Das war zwar schon immer da, aber durch diesen exzessiven Sport und durch das ganz wenige Essen hat sich dieses Loch halt relativ schnell vergrößert. Und ich musste dann ein paar Wochen später auch operiert werden. Und das war dann so der Zeitpunkt, wo ich halt keinen Sport mehr machen durfte. Und es dann auch bei mir so ein bisschen angefangen hat mit dem Hinterfragen, ob das eigentlich so gesund war, was ich da gemacht habe.
Man merkt also total, dass das ja auch für den Körper eine Riesenbelastung war und es Luisa dann auch wirklich sehr geschadet hat. Sie erzählt später auch, wie sie wieder aus dieser Essstörung rausgefunden hat. Aber gleich gibt's erstmal einen Blick auf die Fakten. Karl aus dem NDR2-Team, du hast dich damit beschäftigt. Wie hat sich das in den vergangenen Jahren so entwickelt?
Also insgesamt sind die Zahlen derer, die in Deutschland von Magersucht oder Bulimie betroffen sind, in den vergangenen 20 Jahren ungefähr gleich geblieben. Kurz mal ein paar Zahlen. 2003 wurden 12.600 Betroffene im Krankenhaus behandelt. 2023, also 20 Jahre später, waren es 12.100 Fälle. Das zeigen Zahlen vom Statistischen Bundesamt.
Gab es denn auch Zahlen, die dich jetzt überrascht haben bei der Recherche?
Ja, auf jeden Fall. Da geht es dann vor allem um Mädchen und junge Frauen, so zwischen 10 und 17 Jahren, die wegen einer Essstörung im Krankenhaus behandelt werden. In dieser Altersspanne hat sich die Zahl der Behandlungen nämlich verdoppelt. 2003, da waren 3.000 Mädchen und junge Frauen stationär in Behandlung. 2023 waren es 6.000, also doppelt so viele. Das finde ich schon ganz schön heftig.
Ja, finde ich auch. Und ich kenne auch, würde ich sagen, vor allem junge Frauen oder beziehungsweise auch Mädchen, die das erlebt haben. Jungs nicht so viele, aber sind Jungen auch betroffen?
Ja, mir geht es da erstmal ganz ähnlich. Ich kenne auch tatsächlich nur Mädchen, die damit zu kämpfen hatten. Mhm. Und es gibt aber durchaus auch Männer, die an einer Essstörung leiden, aber das sind deutlich, deutlich weniger als Frauen. Nur jeder 12. Patient ist männlich. Aber man muss da auch dazu sagen, dass Experten vermuten, dass die Dunkelziffer viel höher ist, weil das bei Jungen oft unentdeckt bleibt und auch schambehafteter ist als bei Frauen zum Beispiel. Und bei Jungs und Männern geht es dann auch mehr um so krass definierte Oberkörper- und Muskelaufbau. Und das kann bei einigen dann auch bedenkliche Ausmaße annehmen, wenn sie zum Beispiel zu viel trainieren.
Jetzt haben wir ja viel auch schon so ein paar Begriffe in den Raum geworfen. Also Magersucht kam schon vor oder Bulimie. Vielleicht sortieren wir das nochmal kurz. Wann spricht man denn von einer Essstörung?
Genau, es gibt da so 3 Formen bei Essstörungen. Einmal die Magersucht, Bulimie und Binge-Eating-Störung. Bei der Magersucht, die wird ja auch Anorexie genannt, da essen die Betroffenen viel weniger, als der Körper tatsächlich braucht und die treiben sehr, sehr viel Sport. Dann gibt es noch die Bulimie, da haben die Betroffenen Heißhungerattacken und dann die panische Angst zuzunehmen und dann wollen sie durch Erbrechen das Gewicht wieder verlieren. Und dann gibt es noch eine andere Form, das nennt sich Binge-Eating-Störung. Da essen die Betroffenen ganz viel in kurzer Zeit, haben einen Kontrollverlust übers Essen und nehmen deutlich mehr Kalorien auf, als ihr Körper tatsächlich braucht.
Wir haben das ja bei Luisa Dellert, mit der habe ich ja gesprochen, die hatte ja dann auch eben das Problem, dass sie immer dünner werden wollte. Und als ich dann auch so ihre Geschichte gehört habe, oder generell, ich kenne das Thema ja sehr gut, da weiß man ja, dass das nicht gut ist. Also alles klingt ja extrem ungesund, aber warum kann es denn auch so gefährlich werden?
Ja, wenn man daran im schlimmsten Fall auch sterben kann, also an so einer Essstörung. Es gibt immer wieder Fälle, wo die Betroffenen einfach zu wenig essen und dann nicht überleben. Aber auch ganz generell hat der Körper halt einen Mangel, wenn die Person zu wenig isst. Man kann Probleme mit dem Herzen bekommen. Der Hormonhaushalt, der verändert sich. Bei Frauen zum Beispiel, da kann dann die Regelblutung ausbleiben. Das finde ich schon ziemlich heftig. Mhm. Und es kann auch zu Haarausfall kommen. Und ganz generell ist das ja immer auch eine psychische Erkrankung, die hinter so einer Essstörung steckt. Da kreisen die Gedanken dann auch den ganzen Tag um das Thema. Und ich kann mir vorstellen, Johanna, dass es bei dir ganz ähnlich war.
Ja, total. Also ich war ja, glaube ich, so 15, 16, als es dann wirklich stark wurde und ich dann ganz doll angefangen habe, Kalorien zu zählen, ganz viel Sport zu machen und so weiter und so abzunehmen. Also es war voll das Thema. Und ich habe mich immer im Spiegel angeguckt oder auf der Waage stand ich und habe immer so nach den Fehlern gesucht. Also ich hatte ein total, ja, irgendwie verzerrtes Bild dann von mir.
Ja, und wenn man von einer Essstörung betroffen ist, dann sollte man sich auf jeden Fall professionelle Hilfe suchen.
Wir haben es gerade schon angesprochen. Bei Luisa Dellert waren die sozialen Medien ein Grund, warum sie in einer Essstörung gerutscht ist. Bei mir war es ein bisschen anders. Also da waren es eher die Kalorienzähler-Apps auf dem Handy, die mich dann irgendwie so richtig befeuert haben, immer weniger zu essen. Dr. Knoche ist Chefärztin an der Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie in Bad Bodendeich. Sie behandelt also sehr viele Menschen mit Essstörungen. Frau Knoche, was sind denn Gründe, warum jemand überhaupt in eine Essstörung wie zum Beispiel Magersucht rutscht?
Ja, es gibt mehrere Gründe, die eine Entwicklung einer Essstörung begünstigen. Das ist, sind sicherlich auch familiäre Umstände, also Schwierigkeiten oder belastende Faktoren in der Familie. Es sind Charaktereigenschaften wie Perfektionismus, einen sehr hohen Leistungsanspruch, entweder bei sich selbst oder in der Familie und vielleicht auch ein sehr hohes Maß an Schönheitsideal im engeren Umfeld.
Ich sehe mich da auch total, weil ich weiß, dass ich auch schon als Jugendliche gute Noten haben wollte. Ich wollte in allem immer die Beste sein. Das war irgendwie so der Anspruch an mich selbst und dass das, glaube ich, das extrem befeuert hat, dass ich dann nämlich auch so Kalorien gezählt habe und immer weniger essen wollte.
Mhm. Ja, das hören wir ganz häufig bei unseren Patienten, dass das einfach auch ein Einstieg in die Essstörung war, sozusagen immer mehr einem hohen Leistungsideal zu entsprechen.
Jetzt wird auch viel davor gewarnt, dass soziale Medien das Ganze befeuern. Warum ist das so?
In sozialen Medien geraten wir schnell in eine sehr einseitige Befeuerung, sage ich mal. Das heißt, die sozialen Medien spielen uns ja im Rahmen von Algorithmen immer die Dinge vor, für die wir uns anfänglich interessieren. Und dann werden wir immer mehr mit den ähnlichen Inhalten konfrontiert. Und wenn junge Menschen nach sportlicher Aktivität oder kalorienarmem Essen suchen oder sich dafür interessieren, bekommen sie immer mehr solcher Inhalte vorgestellt und geraten dann in eine sehr starke Fokussierung auf diese Inhalte.
Deswegen gibt es ja auch diesen Trend, ne? Gerade Skinny Talk ist ja wieder extrem angesagt. Mhm. Also dieses Dünnsein erlebt ja gerade so ein Revival, wo ja viele auch gedacht hatten, eigentlich sind wir da doch durch, oder?
Ja, genau. Aber Trends tauchen immer wieder auf und so geraten gerade junge Mädchen schnell in so ein Umfeld und haben dann das Gefühl, sie sind nicht genug. Dann haben sie irgendwann das Gefühl, okay, ich muss auch diesem Schönheitsideal entsprechen und kann nur gut und geliebt sein, wenn ich entsprechend an Gewicht abnehme. Und das ist natürlich fatal.
Genau so war das ja auch bei Luisa Dellert. Mittlerweile setzt sie sich ja eher gegen die Schönheitsideale in den sozialen Medien ein, aber früher hat sie da ihren Abnehmweg geteilt. Viele Expertinnen und Experten warnen mittlerweile vor sozialen Medien. Sie sagen, TikTok und Instagram verstärken psychische Probleme und besonders junge Mädchen und Frauen rutschen dadurch schneller in eine Essstörung. Das hat ja auch die Ärztin Dr. Knoche bestätigt. Viele junge Frauen teilen unter Begriffen wie Skinny Talk ihre Abnehmtipps und befeuern sich also so ein bisschen gegenseitig. Das hört sich dann so an.
Du willst auch so einen flachen Bauch? Dann komm jetzt hier meine Tipps, wie du dein Ziel wirklich erreichst.
Skinny sein, lean werden, wie auch immer du es nennen möchtest, ist absolute Mindset-Sache.
Und das ist das Geheimnis daran, dünn zu bleiben. Sie sagen, sie essen jeden Tag, was sie wollen. Es kann ja auch sein, dass sie Pizza essen jeden Tag. Aber wenn sie sogar jeden Tag Pizza essen, dann werden sie ein, zwei Stücke essen und nicht die ganze Pizza, wie du vielleicht essen würdest.
Also ich muss direkt zugeben, ich habe ein richtig schlechtes Gefühl, wenn ich das so auch hintereinander direkt höre oder ja dann auch sehe in den sozialen Medien. Aber so ähnlich war es auch bei Luisa Dellert früher. Also während ihrer Essstörung hat sie sehr viel dazu auf Instagram geteilt. Luisa, warum hast du dich dazu entschieden?
Ganz am Anfang war eigentlich die Motivation, Social Media als Tagebuch zu nutzen. Und dadurch bin ich natürlich aber auch auf viele andere Menschen gestoßen, die da ihren Fitness-Lifestyle halt präsentiert haben. Und der war halt zum Teil überhaupt nicht gesund. Je öfter ich da was geteilt habe von mir und je dünner ich geworden bin, desto mehr Likes habe ich gekriegt, desto mehr Leute haben mir dazugeschaut, desto mehr Applaus habe ich dafür bekommen. Und das war dann halt einfach wie eine Droge, wie ein Rausch.
Hast du da irgendwie eine Idee, wie man da vielleicht auch auf Social Media so ein bisschen auch in die andere Richtung lenken kann? Oder würdest du dir da vielleicht auch irgendwas wünschen?
Mhm. Also am optimalsten wäre es natürlich, wenn generell Plattformen wie Instagram und TikTok ihren Algorithmus so programmieren, dass man nicht nur vermeintlich perfekte Körper angezeigt bekommt, dass man nicht nur sieht, wie Leute abnehmen, sondern eben auch Körpervielfalt gezeigt wird in Form von, hey, es darf auch ein kurviger Körper sein und es darf auch ein Körper sein, der eben kein Sixpack hat. Aber das ist halt nicht so. Unsere Algorithmen sind einfach darauf programmiert. Deswegen ist es so wichtig, dass man unterschiedlichen Leuten folgt, die unterschiedliche Körper haben. Das ist halt ganz, 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 ganz wichtig.
Ja, ich würde noch mal ganz kurz auf so deinen Weg gucken. Und zwar hast du ja schon erzählt, dass er eigentlich dann der Körper oder ja auch dann das Herz so ein ausschlaggebender Punkt war, dass du dann angefangen hast zu reflektieren und zu überlegen, so ist das alles gut so, wie ich das mache oder vielleicht auch eher ungesund. Wie war denn der Weg dann danach? War das dann einfach so, hey, jetzt habe ich es verstanden und ist das alles bergauf gegangen oder wie war das, da wieder rauszukommen?
Also man muss fairerweise sagen, dass ich es und ich glaube auch alle Menschen auf der Welt nie zu 100% schaffen werde, meinen Körper komplett zu lieben. Es war auch in der Zeit, in der ich zugenommen habe, für mich herausfordernd. Ich bin in eine Depression gefallen. Ich musste erstmal lernen, meinen Körper so zu akzeptieren. Und auch heute gibt es immer wieder Phasen, in denen ich mich angucke und mich unwohl fühle und mich vergleiche. Aber das ist halt das, dass das System uns halt beibringt, dass wir so sein sollen. Und deswegen ist es für mich einfach inzwischen eine Befreiung zu wissen, dass es nicht meine Schuld ist, wenn ich mich angucke im Spiegel und mich nicht mag. Das ist eine ganze Industrie, die davon profitiert, wenn wir uns nicht mögen. Das musste ich auch erst lernen über die letzten ganzen Jahre.
Ja, und bei mir war das zum Beispiel dann aber trotzdem auch so, dass ich ab dem Punkt, an dem ich nämlich auch so gedacht habe, ach, das ist wirklich eigentlich total schlimm, was ich mache und mir geht's ganz schlecht körperlich, ich wiege zu wenig, um gut zu überleben, dass ich ab dem Punkt dann auch ja ganz viel drüber nachgedacht habe und mir irgendwann dann ja auch eine Therapie total geholfen hat. War das bei dir dann auch so? Also hast du Hilfe bekommen dann?
Ja, also ich habe natürlich dann eine Reha gemacht und da habe ich schon Hilfe bekommen, auch gerade wenn es um das Thema Essen geht und auch im Hinblick auf, wie bewege ich mich gesund. Also 3-mal am Tag ist einfach auch für den Körper, für meinen Körper damals viel zu viel gewesen und in der Therapie habe ich natürlich auch aufgearbeitet, woher das kommt, warum ich mich vergleiche und habe da einfach Hilfe gekriegt und deswegen würde ich auch jedem raten, wenn ihr einen Therapieplatz bekommt, wenn ihr Hilfe in Anspruch nehmen könnt, dann macht das auf jeden Fall. Das ist kein Zeichen von Schwäche, sondern eher von Stärke, um am Ende auch gesund durchs Leben zu kommen.
Vielleicht kennt ihr ja selbst jemanden, der oder die schon mal eine Essstörung hatte oder um den ihr euch gerade Sorgen macht. Besonders junge Mädchen und Frauen sind ja häufig betroffen. Da kreisen die Gedanken dann den ganzen Tag ums Essen. Sie wollen unbedingt dünner sein, lassen Essen ausfallen, überessen sich oder erbrechen es. Genau darüber sprechen wir hier im NDR 2 Spezial. Und vor allem ist es ja jetzt wichtig, dass wir auch mal drüber sprechen, wie wir helfen können. Frau Dr. Knoche ist Chefärztin an einer Klinik in Bad Bodenteich und behandelt viele Menschen mit Essstörungen. Was würden Sie raten? Also wie können besonders Eltern ihren Kindern helfen, damit sie vielleicht ja auch gar nicht in eine Essstörung rutschen?
Ich glaube, bezogen auf das Thema Social Media finde ich es wichtig, dass es in den Familien thematisiert wird und man auch kritisch dieses Körperbild, was dort propagiert wird, zum Teil auch kritisch hinterfragt mit seinen Kindern, mit den Jugendlichen oder jungen Frauen. Außerdem finde ich es sehr wichtig, eben zu schauen, ist jemand da gefährdet, hat der vielleicht ein niedriges Selbstwertgefühl, geht es dem nicht gut? Ihn dann entsprechend aufzufangen oder frühzeitig auch Hilfsangebote zukommen zu lassen.
Also Sie meinen jetzt eine Therapie zum Beispiel oder dann im schlimmsten Härtefall quasi dann noch eine Klinik?
Genau, also zuerst wäre es dann erstmal eine Beratung beim Arzt oder eine Beratungsstelle, dann gäbe es eben die Möglichkeit der ambulanten Therapie. Und wenn die Essstörung schon stark fortgeschritten ist, dann wäre dann entsprechend auch eine Klinikbehandlung sinnvoll.
Ich höre auch viel, dass einfach die Rückfallrate so hoch ist. Wie erleben Sie das dann in der Klinik?
Ja, also die Essstörung ist ja eine der schwersten psychischen Erkrankungen. Und die hat ein sehr hohes Risiko, dass der Patient chronifiziert. Das heißt, dass die Essstörung über viele Jahre bestehen bleibt. Und darum ist es so wichtig, gerade bei den jungen Mädchen, die haben nämlich ein besonders hohes Risiko, wenn sie sehr früh erkranken, sehr schnell zu intervenieren und sehr schnell auch eine intensive Behandlung einzuleiten. damit die Zeit der Krankheit nicht so lang andauert und entsprechende psychische und aber auch körperliche Folgen möglichst gering gehalten werden.
Also früh Bescheid sagen ist ganz wichtig, sagt Dr. Knoche. Klar ist, egal ob Bulimie oder Magersucht oder Binge-Eating, das sind ernsthafte psychische Erkrankungen, die aber auch richtig gefährlich für den Körper sein können. Deshalb gucken wir jetzt nochmal auf ein paar praktische Tipps. Dr. Knoche, wie helfe ich denn als Elternteil oder auch als Freundin zum Beispiel? Was sage ich da am besten?
Ja, ich glaube, viele haben erstmal Angst, überhaupt die Thematik anzusprechen. Viele Verwandte oder Freunde und sagen sich, ich möchte denjenigen nicht belasten, dass ich das bemerkt habe. Aber ich glaube, gerade das ist so wichtig, den ersten Schritt zu tun und zu sagen, hey, komm, in einer ruhigen Minute, nicht im Konflikt, sondern in einer ruhigen Situation zu sagen, Mensch, ich mache mir Sorgen. Geht es dir nicht gut oder ich habe bemerkt, dass sich dein Verhalten in letzter Zeit verändert hat. Und das ist schon der erste Schritt, was viele auch dann entlastet, weil viele Patienten für die ist es ein sehr großer Druck, eben diese Probleme oder Verhaltensveränderungen auch zu verstecken. Und manchmal ist es schon sehr entlastend für die Person, dass jemand mit einer Unterstützung sozusagen auf sie zugeht.
Ja, ich weiß noch, dass ich aber zum Beispiel total abwehrend reagiert habe. Also meine Familie ist auch auf mich zugekommen und hat gefragt, was denn los ist und wie sie unterstützen können. Aber ich habe da gar nicht so richtig realisiert oder ich wollte es vielleicht dann auch nicht realisieren, dass das jetzt ein großes Problem ist. Was mache ich denn dann? Also dann ist man ja so ein bisschen vor den Kopf gestoßen als Elternteil.
Ja, das ist richtig. Und das muss man dann auch als Teil der Krankheit sehen. Ein Teil der Essstörung macht sich dadurch bemerkbar, dass die Patienten, wenn sie in einer Essstörung sich befinden, wenig Krankheitseinsicht haben. Und nichtsdestotrotz ist es wichtig, da dran zu bleiben, weiter zu insistieren, dass der Betroffene sich Behilfe holt, dass man dann, wenn es eben in der Familie, wenn man nicht weiterkommt, dass man sich zusammen Beratung holt beim Arzt oder Therapeuten.
Das ist ein super Tipp. Und dann einfach auch zeigen, hey, wir sind auf jeden Fall da für dich.
Genau, wir sind für dich da, wir bleiben bei dir und wir wollen nichts tun, was dich schädigt, sondern wir machen uns Sorgen und wir wollen Hilfe für dich organisieren.
So ähnlich sagt es auch Luisa Dellert, aber sie findet auch, dass es eben auch nicht zu konfrontativ sein soll.
Mir hat es geholfen, dass mich nicht alle unter Druck gesetzt haben. Und ich weiß auch von Freundinnen im Umfeld, denen das ähnlich ging, dass es einfach wichtig war, sich erstmal selber mit dem Thema zu beschäftigen, bevor man das Verhalten der Person sofort kommentiert. Also ich glaube, wenn man eine angehörige Person ist, erkundigt euch erstmal selber, wie kann ich die Person ansprechen? Kann ich mich vielleicht auch mit meiner Tochter, mit meiner Freundin hinsetzen und mir mal zusammen die Videos anschauen, die sie den ganzen Tag so auf Social Media konsumiert? Kann man vielleicht auch gemeinsam von Menschen Videos anschauen, die eben nicht jeden Tag Sport machen und vielleicht darüber reden, was daran schön ist? Also ich glaube, dieses Gemeinsame ist besser, als da sofort den erhobenen Zeigefinger rauszuholen.
Vielleicht helfen euch ja diese Tipps, falls ihr jemanden in eurem Umfeld habt, um den ihr euch Sorgen macht. Und deshalb kommt hier zum Schluss auch nochmal der Hinweis, wenn ihr selber von einer Essstörung betroffen seid oder jemanden kennt, dann gibt es ganz viel Hilfe. Eure erste Anlaufstelle kann da immer der Hausarzt sein oder auch eine Probetherapiestunde. Mehr Links zu Hilfsangeboten gibt es auch auf unserer Website unter ndr2.de. Und damit war es das von mir und von diesem Spezial. Ich bin Johanna, schön, dass ihr zugehört habt.
NDR 2 Spezial mit Johanna Hunsberg. Essstörungen. Was tun, wenn mein Kind nicht mehr isst?